Ja, ich lese uns den Predigtext vor aus Hebräer, dem 5. Kapitel. Jeder Hohepriester, jeder oberste Priester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen eingesetzt, damit er sie vor Gott vertrete. Er soll Gaben und Opfer für ihre Sünden bringen. Und weil er selbst ein Mensch ist, kann er mitfühlen mit den Unwissenden und Irrenden. Es nimmt sich auch niemand selbst die Würde, oberster Priester zu sein. Er erhält sie vielmehr durch Gottes Berufung, so wie Aaron. So hat sich auch Christus nicht selbst die Würde des obersten Priesters genommen. Gott hat sie ihm gegeben, als er sagte: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich dazu gemacht. Und an anderer Stelle sagt Gott: Du bist Priester auf ewig nach der Art Melchizedeks. Als er noch auf der Erde lebte, hat Jesus sich im Gebet mit Bitten und Flehen an Gott gewandt, der ihn vom Tod erretten konnte. Mit lauter Rufen und unter Tränen hat er seine Not vor ihn gebracht. Und weil er treu zu Gott hielt, ist er schließlich auch erhört worden. Und doch, obwohl er Gottes Sohn war, hat er zunächst durch das, was er durchmachen musste, Gehorsam gelernt. Nachdem er nun das Ziel erreicht hat, ist er für alle, die ihm gehorchen, zum Begründer ihrer endgültigen Rettung geworden. Wort des lebendigen Herrn. Ja, es gibt so ein deutsches Sprichwort: Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also wer es zu besonderen Fähigkeiten bringen will, im Sport, in der Musik, in der Technik, beim Predigen, also überhaupt im Leben, der muss was lernen. Es fällt kein Meister vom Himmel, Meister wird man durch Lernen. Dass das für Jesus selber gelten soll, das fand ich tatsächlich ziemlich verblüffend. Also gerade wenn man sonst das Neue Testament liest oder gerade auch den Hebräerbrief liest, gleich am Anfang super steiler Einstieg. Ja, wie groß Jesus ist, größer als alle Propheten, schlauer als alle Philosophen, größer als die Engel, holla. Und dann on top, durch ihn ist die Welt geschaffen. Das ist er nicht geworden, das alles ist er schon gewesen. Durch ihn ist die Welt geschaffen. Das heißt zum Beispiel, er weiß genau die Antwort auf das Kinderlied: Weißt du, wie viele Sterne stehen? Ja, Jesus weiß das. Kennt das Innerste eines schwarzen Loches, er weiß sogar, was vor dem Urknall war. Was soll der eigentlich noch lernen? Er weiß auch alles über Gott. Es gibt ja die Geschichte, wo er als Zwölfjähriger im Tempel ist und dann so den ausgebildeten Theologen zeigt, wo die Hake hängt. Ja. Und er wusste alles über die Menschen. Es gibt so einen Spruch, der geht so, dass gesagt wird: Niemand musste Jesus sagen, was im Menschen ist. Er kannte sie alle. Wollte direkt in die Herzen gucken, wusste, was andere zu verstecken versuchten, wusste, was sie nicht einmal selbst über sich ahnten. Kannte das Herz jedes Einzelnen, das Herz des Judas, der ihn verraten würde. Kannte das Herz der Frau am Brunnen, die sich nur in der Mittagshitze in die Öffentlichkeit wagte. Er kannte das Herz des Petrus mit seinen großen Worten und des Thomas mit seinen noch größeren Zweifeln. Er kannte die Herzen der Freunde und der Gegner. Und doch gab es etwas, was er nicht kannte, was er lernen musste. Vers 8. Obwohl er Gottes Sohn war, hat er zunächst durch das, was er durchmachen musste, Gehorsam gelernt. Gehorsam gelernt. Und auf drei Fragen will ich eingehen. Wieso musste er Gehorsam lernen? Wieso war das für ihn neu? Zweitens, um was für ein Gehorsam geht es da eigentlich? Und drittens, sag mal etwas plump, was haben wir davon? Also warum musste er das lernen? Warum war das neu für ihn? Weil Jesus im Himmel in total ungebrochener Gemeinschaft mit dem Vater war. Ich will das mal mit einem Bild ausdrücken. Ja, solange zwei Leute im selben Boot sitzen, sind sie automatisch eins, was das Ziel betrifft. Beide kommen am selben Ziel an, immer. Und sollte einer von beiden tatsächlich mit dem Boot alleine im Hafen ankommen, dann ist irgendwas schiefgegangen. Dann ist der andere runtergekippt oder eine Runde schwimmen gegangen. Auf jeden Fall wäre es dann gut und schlau, mal zurückzurudern und zu gucken, was ist denn aus dem anderen geworden. Bevor der Sohn Mensch wurde, waren er und der Vater vollkommen eins. Bei allen Planungen, bei allen Entscheidungen. Sie kamen immer zum selben Ergebnis. Aber als der Sohn Mensch wurde, da änderte sich das. Plötzlich hatte der Sohn sein eigenes Boot. Und es war nicht mehr selbstverständlich, dass die Reise von Vater und Sohn am gleichen Punkt enden würden. Und es gibt dafür ein Wort. Wir nennen das menschliche Freiheit. Menschliche Freiheit. Und die schwere Aufgabe und die Lernaufgabe von Jesus war, seine menschliche Freiheit nicht gegen den Willen des Vaters zu nutzen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann merkt man, dass das oft ein Kampf war. Es gibt Kräfte, die wollen nicht, dass der Sohn und der Vater eins bleiben. Die wollen übrigens auch nicht, dass wir und Gott eins sind. Gleich nach der Berufung Jesu zum öffentlichen Dienst, kurz nach seiner Erwachsenentaufe, da tritt der Satan auf und versucht, Jesus von seinem Weg abzubringen. Er wehrt den Anfängen so ein bisschen. Ja. Und zuerst testet er Jesu leibliche Seite. Jesus hatte einen Körper, hatte körperliche Bedürfnisse wie wir. Und das ist so eine Möglichkeit, wie verschiedene Willen dann gegeneinander clashen können. Nach 40 Tagen hatte Jesus, 40 Tage Fasten, hatte er einen entsetzlichen Hunger. Und dann lautete der Vorschlag des Versuchers, mach doch aus diesen Steinen Brot. Hör auf mich, gehorche mir und du wirst keinen Hunger mehr haben. Und danach wurde Jesus seelisch versucht. Das ist der zweite Vorschlag vom Bösen, stürz dich vom Tempel und die Engel werden dich tragen. Was für ein Wunder. Ja, im Tempel von Jerusalem, alle gucken zu und du gleitest da so getragen irgendwie runter. What a man. Ja, niemand wird mir an dir zweifeln. Man wird dich verehren. Und das ist die Versuchung, Ansehen und im Grunde genommen ja auch sowas wie Selbstwert nicht von Gott zu bekommen, sondern durch das, was man selber irgendwie hinkriegt. Und wer kennt so eine Versuchung nicht? Übrigens, diese tiefe Sehnsucht, jemand zu sein, am besten jemand ganz Besonderes zu sein, das ist der Kern von fast allen Fantasy-Filmen, von Marvel bis zu Netflix. Ja, plötzlich entdeckt ein ganz normaler Mensch seine Superkraft, eben noch blasser, pickeliger Jüngling, und plötzlich ist er Spider-Man. Ja, so kann es kommen. Und gerade so bei kleinen Kindern, Spider-Man. Wer will das nicht sein? Und wir Erwachsenen haben andere Dinge, die wir gerne sein würden. Und Jesus wird geistlich versucht. Ja, das letzte Angebot vom Bösen an dieser Stelle war, ich schenke dir alle Reiche dieser Welt. Und das ist doch dein Auftrag. Du bist doch gekommen, um über alle Menschen zu herrschen, um für alle da zu sein. Das kannst du haben. Hier und heute. Du musst mich nur anbeten. Aber das gute Ziel rechtfertigt doch bestimmt alle Mittel, oder Jesus? Und Jesus sagt, nein. Gut muss gut bleiben, schlecht ist schlecht. Gott ist Gott und Abkürzungen im Leben gibt es nicht. Und indem Jesus kämpfte und den harten Weg wählte, lernte er Gehorsam. Was Gehorsam ist, das lernst du nicht im Glück, das lernst du im Leid. Ja, wenn ihr mir jetzt 100 Euro geben würdet und sagen würdet, Pastor, wir befehlen dir, gönn dir was Gutes. Ey, ich würde euch total gerne gehorchen. Ich ahne, dass ihr jetzt keine 100 Euro dabei habt. Ich dürfte sie leider auch beamtenrechtlich nicht annehmen. Das ist eigentlich schade, oder? Aber es würde mir auch beim Lernen nichts nützen. Ja. Die Frage danach, ob ich auf euch höre oder nicht, das stellt sich ja erst, wenn euer Wunsch mich etwas kosten würde. Also die Umkehrung. Gib du uns doch mal 100 Euro. Und wir wollen uns was gönnen. Zufällig habe ich keine 100 Euro dabei. Ich wusste ja, dass diese Stelle kommen wird in der Predigt. Schade eigentlich für euch. Aber ich glaube, ihr versteht die Logik da drin. Gehorsam lernt man nur, wenn das Hören und das Tun mit einem Preis verbunden ist. Und Jesus war bereit, diesen Preis zu zahlen. Was für ein Gehorsam sollte Jesus eigentlich lernen? Es gibt ja ganz verschiedene Formen von Gehorsam. Man kann zum Beispiel aus Angst gehorchen. Das ist eine klassische schwarze Pädagogik. Die klingt ungefähr so. Wenn du noch einmal, dann kriegst du richtig Stress. Dann setzt es was. Dann kannst du was erleben. Was auch immer. Und der Gehorsam, der dann möglicherweise kommt, ist ein Gehorsam aus Angst. So ein Gehorsam ist nicht gemeint. So ein Gehorsam ist Gott gegenüber nie gemeint. Wenn es darum geht, Gott zu gehorchen, dann nie aus Furcht. Warum dann? Aus Liebe. Gott selbst ist die Liebe, heißt es, und sie ist alles, was für ihn zählt. Liebe treibt sogar die Furcht aus. Also man lernt sogar, nicht aus Furcht auf Gott zu hören. Aber der Gehorsam aus Liebe, der muss ja nicht leicht sein. Und das erzählt dieser Hebräerbrief ja mit ganz eindrücklichen Worten. Diesen Kampf von Jesus, er wandte sich an Gott mit Gebetsrufen, unter Flehen, unter lautem Schreien. Das kann man fast nicht übersetzen. Krauger ist Hyrä, das ist so ein starkes Brüllen, das ist ein Rufen aus tiefstem Inneren. Und er wandte sich an Gott unter Tränen. Wer will denn so beten müssen? Ja, was für eine Qual wird da deutlich. Und hier begegnen wir nicht nur einem Menschen, dem es einfach nur schwer fällt, den ihm zugemuteten Weg auszuhalten, sondern der unter Tränen mit sich und vielleicht auch mit Gott kämpft. Der darum kämpft, aus diesen Umständen rauszukommen, entlassen zu werden. Oder wenn es nicht möglich ist, dass er die Kraft haben wird, diesen Weg zu gehen. Und am Schluss, dann wird Jesus ja nach seinem Ringen in Gethsemane sagen, Vater, dein Wille geschehe. Aber leicht war das nicht. Auch nicht für Jesus. Da war das ganze körperliche Leid, was vor ihm lag, Thema von Karfreitag. Und er würde in eine Situation kommen, in die er als Gottessohn eigentlich nie hätte kommen können. Aber als Mensch gewordener Gottessohn schon. Er war sterblich geworden. Gott ist ewig. Gott und Sterben passen eigentlich nicht zusammen. Aber Jesus war sterblich geworden. Das heißt, er lernte unsere Todesangst kennen. Er lernte, die auszuhalten. Und er lernte, zu vertrauen. Der Vater wird mich im Tod nicht fallen lassen. Wenn das mit mir aus ist, wenn es vorbei ist, dann kann mein Vater mich retten. Für ihn ist nichts vorbei. Und darauf konnte Jesus nur vertrauen. So wie wir darauf vertrauen können und vertrauen müssen, wenn unsere letzte Stunde einmal gekommen sein wird. Jesus kann uns in unseren Kämpfen, in unseren Ängsten, auch in unseren Existenzängsten verstehen. Und das zu lernen, das war sein Gehorsam. Warum musste er das lernen? Warum musste Jesus ein so schweres Leben führen? Warum am Ende so einen gruseligen Tod sterben? Warum wurde er von Satan versucht, von den Leuten verfolgt und von seinen Freunden verlassen? Weil Gott ihn als unseren Hohepriester einsetzen wollte. Das ist Teil von Jesu Auftrag, Teil seiner Jobbeschreibung. Was ist ein Hohepriester? Hohepriester ist im Alten Testament der oberste Priester, hat die Aufgabe, eine Art Brücke zwischen den Menschen und Gott zu bauen. Und dazu musste er das Leben der Menschen teilen, er musste barmherzig sein, er musste sie verstehen, sonst hätte er ihre Anliegen nicht vor Gott bringen können, er musste Mitleid haben können. Und wenn Jesus unser himmlischer Hohepriester sein soll, dann musste auch er unser Leben ganz und gar teilen. Und deswegen all diese Abgründe. Er hat alles kennengelernt. Eins hat er nicht gemacht. Er ist nicht schwach geworden. Er hat der Sünde nicht nachgegeben. Er ist auf keine Versuche reingefallen. Das unterscheidet ihn. Deswegen muss er für sich selbst kein Opfer bringen. Bringt Opfer für uns. Aber ihm durfte eben nichts Menschliches fremd sein. Weder Höhenfluch noch Absturz, weder Gipfel noch Abgrund, weder Himmel noch menschliche Hölle. Und auch nicht die Schwierigkeit, nach Gottes Willen zu suchen und zu fragen und zu leben. Das ist nämlich auch eine menschliche Aufgabe und nicht die leichteste. Vers 9, nachdem er nun das Ziel erreicht hat, ist er für alle, die ihm gehorchen, zum Begründer ihrer endgültigen Rettung geworden. Für alle, die ihm gehorchen. Das ist eine Einschränkung. Was ist denn unser Gehorsam? Was ist denn das, was von unserer Seite her nötig ist, damit Gottes Plan aufgehen kann? Das hat Jesus mal gesagt, als er mit seinen Jüngern sprach. Er sagte ihnen: Das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, dass der das ewige Leben habe. Das ist der Wille Gottes, oberster Wille, oberste Primitive sozusagen. Wer den Sohn sieht und an ihn glaubt, der. Den Sohn sehen, das heißt also versuchen, ihn kennenzulernen. Wenn man etwas sieht, kennt man das. Und an ihm glauben, das heißt ihm vertrauen, ihn wirklich dein Hohepriester sein zu lassen. Das heißt, wer noch nicht an ihn glaubt, der wage das. Das lohnt sich. Du wirst auch keinen besseren Hohepriester als ihn finden. Es wird keinen besseren Mittler geben als Jesus, der alles kennt, was uns Menschen ausmacht und auf der anderen Seite aber auch Gott ist, der sein Leben für dich gab. Und wer ihm bereits vertraut, der bleibe dabei. Der lasse sich auch nicht abbringen in Zeiten, in denen es vielleicht mal schwer wird im Leben. Es kann auch Zeiten geben, in denen man nicht weiß, wie das weitergehen wird. So wie Jesus das in Gethsemane ja auch nicht wusste. Er konnte nur vertrauen, der Vater wird etwas Gutes draus machen, selbst wenn ich hier untergehen werde. Und in diesem Vertrauen, als gehorsamer Sohn, auch als unser Hohepriester, ist er vollendet und erhöht worden. Ich komme zum Schluss. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Aber es ist einer, Jesus, in den Himmel aufgestiegen. Hinaufgestiegen, um auch die zur Vollendung zu führen, die ihm gehorsam sind, die an ihn glauben, die zu ihm als ihren Hohepriester mit allem kommen, was immer im Leben geschehen mag. Und die wissen, er versteht es, der hat es gelernt. Der hat uns gelernt. Und weil er unser himmlischer Hohepriester ist, ist er sowohl unser Eingang in den Himmel als auch unsere Hilfe hier auf der Erde. Amen.